Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio.
Und dem Dominik.
Und heute wieder einmal mit zwei Gästen. Wie schon über das Gesundheitssystem, das wir geredet haben. Diesmal mit dem Benedikt und der Anja. Und wir reden heute mehr oder weniger über Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, wie man das genau nennt. Das erfahren wir heute noch. Ja, das erste Mal, Benni, was ist eigentlich Entwicklungshilfe?
Ja, am gescheitsten erklärt man das eigentlich anhand von der Historie. Es ist so, dass eigentlich die Entwicklungshilfe oder die Entwicklungszusammenarbeit oder wie man sie heute korrekt nennt, internationale Zusammenarbeit, ist 1961 entstanden und das ist so ein bisschen die Idee gewesen. Also grundsätzlich hat man nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt ja den Marshallplan gegeben. Also es ist eigentlich einfach so die Idee gewesen, dass man nach der Zerstörung nach der kriegerischen Zerstörung von Europa Geld eigentlich können in die Wirtschaft einpumpen und dass sich eigentlich so die Wirtschaft relativ rasch wieder erholt hat. Und man hat dann irgendwie so auf das das Gefühl gehabt oder die Idee gehabt, dass man einfach das nicht nur mit Europa kann machen, sondern dass das eigentlich auch sollte mit, wie man damals das genannt hat, mit Drittweltländern oder unterentwickelten Ländern in Afrika und in Asien machen. Und aus dem heraus ist eigentlich auch so die OECD, das ist so die internationale Organisation, die die ganze Entwicklungshilfe koordiniert, entstanden. Und es gibt heute eigentlich zwei grosse Arten von offizieller Entwicklungsarbeit, die man unterscheidet. Und das ist einerseits die Bilateralhilfe, das ist eigentlich das, wo wahrscheinlich so die meisten Menschen als Entwicklungshilfe kennen. Das ist jetzt in der Schweiz gibt es DEZA, das Departement für Entwicklungszusammenarbeit, wo eigentlich die Schweiz bilateral nach den ganzen NGO-Projekten in Afrika, in Südamerika und in Asien und auch in Osteuropa durchführt. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die Multilateralhilfe, wo eigentlich so grosse so multilaterale Organisationen wie eben die OECD oder die UNO eigentlich multilateral solche Projekte durchführen. Und die Weltbank, das ist sicher auch so ein Player, wo man noch viel hört, ist eigentlich auch dort dabei. Und die machen vor allem so zwischenstaatliche Hilfe. Also da gibt es so Finanzierungspackages, wo über das Ganze finanziert wird. Und ich meine, grundsätzlich ist die Idee halt einfach, dass man versucht, also dass die westlichen Staaten, eigentlich alle OECD-Mitglieder, die zahlen einfach 0,5% von ihrem Bruttoinlandprodukt in so einen Fonds ein. Und aus dem Fonds wird nachher auch so multilaterale und bilaterale Hilfe finanziert.
Also und eben so die Idee oder die Schablone wäre eigentlich mal der Marshallplan gewesen, wo man das Gefühl hatte, eben, man kann da von außen eigentlich in so eine Volkswirtschaft eingreifen und die so eine Art wie auf Beine stellen mit Auswertung.
Genau, es gibt also die berühmte Rede von Truman, oder? Wo eigentlich der Begriff von den entwickelten Ländern und den unterentwickelten Ländern eigentlich so dort ins Spiel gebracht hat. Und die Idee ist halt, dass man einfach so mit technischer Hilfe und mit monetärer Hilfe sozusagen die niedrigeren entwickelten Länder kann auf den Stand bringen von den entwickelten Ländern und dass im Endeffekt alle davon profitieren, weil halt einfach mit dem ganzen Globalisierungsding, dass eigentlich alle davon profitieren, wenn es den Ländern besser geht und mehr Wirtschaft. Also es ist so ein bisschen die Win-Win-Situation, wenn wir sozusagen die Drittweltländer zu Erstweltländern entwickeln.
Mhm. Jetzt, wieso ihr ja da hockt, ist, dass ihr ja eigentlich auch in dieser Tätigkeit ja sind, respektive ihr könnt das eigentlich gerade erklären, was ihr eigentlich macht. Also im Moment, ihr seid ja an einem MIS, jetzt gerade fertig. Und ja, ihr könnt euch eigentlich einfach mal frei vorstellen, was ihr überhaupt für einen MIS macht in Zürich und wo euch der so hin verschlagen hat.
Also der MIS, den du angesprochen hast, das ist ein Master of Advanced Studies an der ETH. Und es geht dort darum, dass Leute, die bereits eine Disziplin eigentlich haben, die einen Master haben, und Leute von ganz verschiedenen Disziplinen, wie eine Zusatzausbildung machen, die dann ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen nachher können im Entwicklungsbereich anwenden. Das heisst, wenn man ein Ingenieur ist, dann kann man sein Wissen einbringen, um in der internationalen Zusammenarbeit das können einbringen. Oder wenn man Politikwissenschaft studiert hat, dann kann man das in diesem Bereich einbringen. Mhm. Und das kann sehr technisch sein oder eher im politischen Bereich wäre es richtig Governance oder richtig Demokratie oder richtige Dezentralisierung und so weiter. Mhm. Und wie die Ausbildung aussieht, es ist sehr divers. Mir wird ausgebildet auf ganz verschiedene Themen, die dann auch bei dieser Arbeit relevant sind. Und das ist so ein bisschen in der Natur von der Sache, dass das ganz verschiedene Aspekte sind. Das kommt von Umweltsachen bis zu Institutionen, Politikwissenschaften, über Wasser- und Sanitätsthemen, also so zum Beispiel öffentliche
Wir können jetzt halt alles System. Nur auf Englisch.
bis auf Themen wie Migration oder ja, alles rund um
Wirtschaftsentwicklung,
Ökonomie und auch Statistik, um das Ganze irgendwie können messen, also die Wirksamkeit von diesen verschiedenen Interventionen messen. Mhm. Und genau, das gibt die Aspekte, geben halt einem wie so ein Big Picture und lässt einem nicht vergessen, dass wenn man in seiner Disziplin aktiv ist und dann arbeitet schlussendlich in einem Entwicklungsland, dass man dort wie die verschiedenen Aspekte auch reinbringt und die nicht vergisst, weil es meistens recht holistisch muss angegangen werden, damit es gut gemacht wird.
Und dein Bildungshintergrund ist welcher?
Ich selber habe Soziologie und Politik studiert. Mhm.
Und das hast du jetzt auch anwenden in diesem Auslandeinsatz? Also ist das Voraussetzung, dass man dass die erstgelehrte Disziplin da auch angewendet wird im Ausland?
Es gibt beides. Ich selber habe im Bereich Energie geschafft in Kenia. Und ich konnte meinen Hintergrund nur bedingt brauchen. Bei mir ist es eher um Recherche gegangen und darum ein Netzwerk zu bilden, also die Leute zusammenzubringen und Wissen abholen von verschiedenen Experten dann halt, zu dem Thema und dann ein Projekt zu planen im Bereich Energie. Aber ich selber wäre mit bei meiner Arbeit eher froh gewesen, dass ich mein Ingenieurswissen zum Beispiel hätte. Aber für das war der Benni da. Genau, also es ging dann wiederum gegangen, das Wissen dann können zu verarbeiten und in das Projekt einfließen zu lassen. Aber selber diesen Hintergrund hätte ich bei anderen Projekten jetzt besser können brauchen als bei dem, wo ich war.
Und wie kommt jetzt eine Soziologin, Politologin dazu, so eine MIS zu machen? Was treibt einem da? Also was für Interessen oder eben vielleicht was für einen inneren Drang? Wie kommt man zu dem?
Ja, grundsätzlich wollte ich einfach die Welt retten.
Schon gut. Ach,
schon. Ich glaube, mein Hintergrund ist, meine Idee zu dem ist schon lange da. Mhm. Ich habe früher viel so freiwillige Arbeit gemacht, meistens eigentlich im Flüchtlingsbereich oder sonstige soziale Arbeit, wo mir wie so gezeigt hat, wie unterschiedliche Bedingungen wir jeweils haben und wie wir mit denen umgehen können. Und habe teilweise auch Freunde gehabt von anderen Ländern, die einfach benachteiligt aufgewachsen sind, im Vergleich zu uns. Und ja, dort ist so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir wie eine Verpflichtung haben. Ich nehme es schon ein bisschen so wahr. Es ist auch so ein bisschen umstritten, ob das ein gutes Motiv ist, dann nachher in diesem Bereich zu arbeiten. Aber ich sehe es gleich so ein bisschen als Pflicht oder eine moralische Verpflichtung, dass wenn man in diesen Umständen aufgewachsen ist und geboren ist, dass man anderen hilft, die das nicht, das Glück nicht haben.
So ein Gerechtigkeitsantrieb.
Das geht in die Richtung.
Ja. Ja, Benni, hast du den auch gehabt? Wir können kurz noch als Abriss, du bist ja Maschineningenieur, also als ein Ausgebildeter an der ETH. Und ja, ist das der gleiche Antrieb gewesen bei dir? Oder ist es mehr darum gegangen, dann ist das einfach eine interessante Tätigkeit oder alles zusammen ein bisschen?
Ja, ich meine, es ist sicher, also die intrinsische Motivation, einfach irgendwie etwas Sinnvolles zu machen, ist sicher einer der grossen Gründe, wieso ich es gemacht habe. Also ich habe ja nachdem, als ich den Master im Maschinenbau gemacht habe, 2 Jahre als Unternehmensberater geschafft und ich bin so, ehrlich gesagt mehr so ein bisschen per Zufall auf das Nadel gestossen.
Was ist Nadel? Das musst du erklären.
Aha, Entschuldigung. Das Nadel ist eben der Studiengang, den wir machen. Das heisst Nachdiplom für Entwicklungsländer. Heute auf Englisch, wie heisst es auf Englisch? MAS in Development Cooperation. Etwas. Ja, ich meine, das ist sicher die intrinsische Motivation gewesen. Halt mit diesen Fähigkeiten und mit dem Wissen, das ich jetzt in diesen 30 Jahren hier in der Schweiz erlangt habe, einfach irgendwie etwas Sinnvolles zu machen, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, auch in meiner Tätigkeit als Unternehmensberater, dass irgendwie so noch reiche Leute in der Schweiz noch reicher zu machen, dass das eigentlich nicht so erfüllend ist. Und ich bin eigentlich auch mit der Idee des Ganzen nie, dass eigentlich einfach enormes Potenzial gibt oder viel grösseres Potenzial in sogenannten Entwicklungsländern einfach mit kleinem Aufwand einfach vielen Menschen können irgendwie eine Hoffnung geben und einfach können irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber halt einfach, dass wir dort unten sozusagen wirklich noch etwas bewegen. Und in der Schweiz, ich meine, die Schweiz, der geht so gut, das ist irgendwie da so meine Energie reinzustecken, mich irgendwie als weniger sinnvoll erachtet.
Vielleicht auch noch beide, was war denn so eure Erwartung jetzt auch gewesen? Also von denen, wo ihr euch eingeschrieben habt und dann auch dort hergekommen sind, um den MAS zu machen. Ja, was waren eure Erwartungen gewesen und haben sich die bestätigt oder in gewissen Bereichen nicht?
Also bei mir war der Hintergrund so ein bisschen, ich muss vielleicht noch schnell anfügen zu vorher, ich habe im Studium und nach dem Studium im Bereich Rohstoff gearbeitet, hat mich für diesen Bereich interessiert und dort erkennt, dass gewisse Unternehmen, die da ihren Sitz haben in der Schweiz, im Ausland tätig sind und dort Menschenrechte verletzen oder Umweltstandards und so weiter. Und so ein bisschen von dieser Idee kam, dass eigentlich, das hat mich einfach zu dieser allgemeinen Annahme gebracht, dass halt die Schweiz, der Wohlstand von der Schweiz auf relativ viel Negativem basiert und von dort her auch. Also es ist so, das Glück ist mir da geboren, aber es kommt nicht irgendwo her, wir haben eine Geschichte und wir hatten zwar keine Kolonien gehabt, aber sind meiner Meinung nach genauso verantwortlich für das Schicksal von anderen, weil durch unsere wirtschaftlichen Tätigkeiten früher und heute genau gleich.
Also da kann man ja sagen, dass die Schweiz ja eine der grössten Rohstoffdrehscheiben ist von der Welt, oder? Gerade im Kanton Zug, Glencore ist ja ein berühmtes Beispiel, wo dort der Hauptsitz hat und immer wieder mit so Vorwürfen konfrontiert wird. Jetzt nach dem Jahr, eben, ihr habt ja die Motivation, die Welt zu retten, wenn man das so plakativ zeigen oder irgendwie etwas Gutes zu suchen für die Welt. Sind ihr da in dem Glauben bestätigt worden, dass man das wirklich auch machen kann, dass man etwas bewegen kann?
Also vielleicht wegen dem Rohstoff, was ich immer interessant finde, dass 70% vom weltweit produzierten Gold physisch ins Tessin importiert wird, raffineriert wird und meistens auch wieder exportiert wird. Also nur mal zeigen, was die Schweiz eigentlich theoretisch mit was für eine Verantwortung, dass sie würden mit sich tragen. Und ja, das ganze Gold-Business ist eine Geschichte für sich, aber es wird unter prekären Situationen menschenrechtlich und auch für Umwelt abgebaut in den meisten Fällen. Und 70% wird in die Schweiz importiert. Das ist noch so eine krasse Zahl. Mhm. Ja, ich meine, das ist eine mega schwierige Frage. Also für mich persönlich ist es so gewesen, dass mein Projekt, ich war 9 Monate in Indonesien in einem Projekt gewesen, und mein Projekt ist wirklich nicht so mega super gelaufen. Und ich habe so ein bisschen, ich habe vielleicht ein kleines zynisches Verhältnis zu dem Ganzen aufgebaut in den letzten Jahren, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe sicher das Gefühl, dass theoretisch möglich ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass so wie internationale Zusammenarbeit heute betrieben wird, dass einfach das Potenzial nach oben noch relativ gross wäre. Also es gibt viele Projekte, wo sicher sehr sinnvoll sind und wo viel, viel Gutes machen, aber es gibt einfach auch viele Projekte, wo jetzt böse gesehen einfach so ein bisschen Geld am Verschleudern sind. Mhm. Und aus meiner Sicht sind es einfach zu viele Projekte, wo Geld am Verschleudern sind.
Also kann man sagen, du hast dir ein bisschen einfacher vielleicht vorgestellt, oder? Das Gefühl gehabt,
oder ja,
bist du mit vielen Problemen konfrontiert?
Ich habe schon immer gedacht, dass das eine komplexe Aufgabe ist, aber ich habe nicht gedacht, das System, so wie es heute aufgebaut ist, wie man das heute betreibt, das System an sich, das man aufgebaut hat, um die internationale Zusammenarbeit zu betreiben, dass das eigentlich so fehleranfällig ist. Mhm. Weil das muss es theoretisch nicht sein. Also ich meine, man hat sicher die Komplexität von dieser Arbeit, die ist gegeben, aber das System, das man rundum aufgebaut hat, um die Arbeit zu machen, das ist aus meiner Sicht einfach unnötig, teilweise einfach falsch incentiviert und einfach nicht optimal aufgebaut.
Mhm. Das ist ja etwas, was man immer wieder gehört, wenn man über die Entwicklung so redet oder wenn man Debatten über das folgt, dass es eben ineffizient sei und so. Aber was ist jetzt aus deiner Erfahrung heraus wirklich das Problem? Also jetzt reden wir einfach über das, was du gesehen hast, oder? Was kannst du konkret benennen?
Ja, also aus meiner Sicht ist das grösste Problem eigentlich, dass das ganze System, wie man das aufgebaut hat, wenn man sich das jetzt überlegt, zum Beispiel in dem konkreten Fall, wo ich war, ist es einfach so, dass das Geld von einem amerikanischen Donor gekommen ist, also von einem staatlichen Donor von Amerika, ist dann sozusagen an eine Schweizer NGO gegangen und nachher ist das Projekt einfach von dieser NGO in Indonesien implementiert worden. Und oft ist es eigentlich so, dass man nicht nur den staatlichen Donor, die Schweizer NGO hat, sondern eigentlich noch eine lokale NGO hat. Und erst dann eigentlich die Projekte für, man nennt sie Beneficiaries, also die Begünstigten, wirklich implementiert wird. Und das Problem an dem ist halt einfach, dass durch die lange Kette, die es gibt, es gibt einfach kein direktes Feedback mehr von den Beneficiaries zurück zu der Organisation, die eigentlich das Geld gibt. Also wenn ich mir vorstelle, in der normalen Privatwirtschaft, ich verkaufe dir irgendwie ein Laptop und du findest es irgendwie scheiße, das heisst, du kaufst einfach das Laptop nicht. Und das wirkt sich einfach, das ist ein direkter Feedback-Loop, wo einfach mir irgendwie so als Laptop-Hersteller zu wissen gibt, das Laptop ist scheiße, ich muss etwas ändern. Und das gibt es halt einfach in der Entwicklungsarbeit nicht, weil der Beneficiary, wenn der eine schlechte Dienstleistung, also ein nicht gut laufendes Projekt hat, dann hat er keine Möglichkeit, sich zu beschweren. Und was man heutzutage macht, um das Problem umzugehen und eigentlich die ganze Kette zu überwachen, ist eigentlich, dass man einfach mit Monitoring und Evaluation angefangen hat. Das heisst, es wird eigentlich jedes einzelne Projekt hat gewisse Kennzahlen. Also ich sage zum Beispiel, ich erreiche irgendwie, ich kann nicht 500, ich schule 500 Leute und an dem werde ich nachher gemessen und das melde ich dann nachher meinem Donor zurück und wenn es noch einen zweiten Donor gibt, dann meldet der Donor das nachher seinem Donor zurück. Mhm. Und so versucht man halt eigentlich die indirekte Dienstleistungserbringung zu überwachen und auch zu verbessern. Aber meistens ist es so, dass eigentlich die Kennzahlen und die Reports, die werden eigentlich primär gemacht, um im Donor sozusagen einfach die Reports zu schicken. Und wenig davon fließt eigentlich so ins Learning hier, dass man sich nach der Wirkung die Dienstleistung verbessert. Und ich glaube, das ist, aus meiner Sicht, ist das halt einfach so die indirekte Dienstleistungserbringung, eines von der grössten Probleme, die man hat in dem Business.
Mhm. Anja, du bist in Kenia gewesen, oder? Mhm. Bin ich richtig informiert. Was hast du vielleicht dort genau gemacht? Und kannst du das jetzt auch bestätigen, was der Benni erlebt hat oder vielleicht auch Negatives irgendwie gesehen hat? Mhm. Oder wie hat sich vielleicht bei dir das manifestiert?
Ja, also wie vorhin gesagt, ich habe im Bereich Energie gearbeitet. Und was meine Aufgabe war, das war ein lokales Büro in Nairobi in Kenia mit 10 Leuten. Meine Aufgabe war, ein Energieprojekt zu planen. Und ich war relativ freigestellt, in welchem Bereich das wird sein. Wir hatten so ein bisschen die Region und auch vom Head Office, also es war eine internationale grössere Organisation. Und vom Sitz aus ist so eine Idee gekommen, man könnte doch etwas über Teeanbau und so Energieeffizienz im Bereich Teeanbau und Teeproduktion. Und das war so ein der Anfangspunkt gewesen. Und dann bin ich relativ freigestellt gewesen, wie ich das weiterentwickle und bin dann halt wie so vorgegangen, um zu schauen, zuerst, was gibt es alles im Bereich Energieeffizienz. Und habe dann verschiedene Teeproduktionen, also Teefabriken, kontaktiert und dann aber auch das noch erweitert auf Schulen und auf Haushalte. Also es ist dann ein relativ breites Projekt geworden, wo man angeschaut hat, wie kann man den Holzverbrauch zur Energieproduktion in diesen Institutionen und in diesen Fabriken vermindern. Mhm. Weil ein riesen Problem in Kenia ist Abholzung. Also Kenia hat mal 40% Wald gehabt und hat jetzt noch 2%. Und das ist ja in den letzten Jahrzehnten passiert. Also es ist ein Problem im Sinne von Klimaerwärmung und darum hat man in diesem Bereich etwas machen. Mhm. Und was ich so ein bisschen Glück hatte, ich hatte Zeit, um das richtig anzuschauen. Es war wie ein neues Thema und ich hatte Zeit, richtig zu recherchieren und von null auf verschiedene Optionen zu evaluieren und so weiter. Was der Benni anspricht, ist aber meiner Meinung nach sehr wichtig, weil wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wäre vielleicht das Thema auch bearbeitet worden, aber unter viel grösserem Zeitdruck. Und dann wäre es dann vielleicht so geworden, dass, man muss sich das so vorstellen, es gibt halt verschiedene internationale Donors, wo wenn man ein Thema angehen will, in einem Thema aktiv sein will, wie jetzt Klimaerwärmung, dann schaut man teilweise halt zuerst mal, ja, welche Donors haben welche Strategien und wo gibt es Gelder zu welchem Thema. Und jeder Donor hat natürlich seine Strategie, die jetzt für die nächsten 4 Jahre so und so aussieht. Und die Gefahr ist da, dass man sich dann halt innerhalb von dieser Strategie so ein bisschen will, der muss fest anpassen. Oder? Dann tut man sieht man eine Ausschreibung zu irgendwie dem Holz, also zu dem Ofenprojekt und denkt, mal, das machen wir irgendwie in diesem Bereich, weil da hat es jetzt gerade Gelder, die freigesprochen werden und wo wir können, in unserer Region damit etwas machen, etwas umsetzen. Und grundsätzlich ist das halt problematisch, weil bestenfalls geht mir so vor, dass man zuerst vor Ort im Land bei den Leuten schaut, was brauchen die Leute, was wollen sie, was würde ihnen helfen, dass es ihnen besser geht im Sinne von wirtschaftlicher Entwicklung oder weiteres. Also das sind die zwei Seiten. Oder? Und je nachdem, wie gut NGO arbeitet, geht man, wie ich es erst gesagt habe, von der Donnerseite aus oder man geht von den Beneficiaries aus. Und wie gesagt, also ich hatte wie Glück gehabt, dass ich eigentlich vor Ort gehen konnte und zuerst ein Assessment machen und schauen, was wäre sinnvoll und was nicht. Und gleich Und gleichzeitig hatte ich schon ein das Thema gehabt, von, ah, dort werden vielleicht Gelder gesprochen und so weiter. Also das heisst, wenn es vom Head Office kommt, vom Sitz aus, dann ist es halt eher donor-orientiert. Und ich bin darum so ein bisschen in beidem gewesen. Aber die Frage ist natürlich, was wäre, wenn ich jetzt nicht ein Student gewesen wäre, der jetzt dort drauf geschafft hat, sondern wie wäre es vorgegangen, wenn es nicht so viel Zeit gehabt hätte. Und das wird, glaube ich, in vielen NGOs halt meistens zum Problem, nicht im Sinn von Beneficiary.
Und du hast jetzt mit einer Fabrik, mit einem Unternehmen zusammengearbeitet oder mit lokalen Teebauern? Oder wie ist das genau?
Genau, das Projekt habe ich nachher nur geplant, nicht umgesetzt, aber es wäre so angedacht gewesen, dass die Fabriken versuchen, alternative Energien zu nutzen. Das kann Solar sein, aber das können zum Beispiel Alternativen sein wie Briquettes oder Pellets. Das sind so Abfälle von zum Beispiel Zuckerrohrplantagen oder Macadamia-Nüsse-Plantagen. Das sind Abfälle, Industrieabfälle, wo man kann pressen und nachher zum Einführen benutzen. Und das ist halt eine Alternative zu einfach Holz. Und die Teefabriken haben bis zu 90% nur mit Holz Energie genutzt bisher.
Und das Ziel ist eigentlich auch, dass das dann auch günstiger ist für so eine Fabrik? Oder ist dann so der Mechanismus, dass man einfach eine andere Energiequelle für sie subventioniert? Ist das dann irgendwie die Hilfe oder geht es eher darum? Aber dass sie auch kosteneffizienter werden.
Grundsätzlich geht man davon aus, dass das Projekt langfristig nur funktioniert, wenn es ja wirtschaftlich ist für die Leute, die es anwenden. Was oft das Problem ist, sind halt Anfangsfinanzierungen von anderen Maschinen oder zum Beispiel Produktionsstätten von so Pellets oder Briquettes. Und die werden oft von NGOs anschubfinanziert oder teilfinanziert oder zum Beispiel einen Vorschuss geben und dann wird es im Nachhinein nach zurückgezahlt. Es gibt ganz verschiedene Modelle.
Mhm.
Aber der Gedanke, dass die Leute das umsetzen, weil es umweltschützend sein wollen, ist sehr oft vorhanden bei NGOs oder bei kleineren und ist oft ein bisschen weltfremd, weil es meistens eher arme Leute sind, die sich nicht leisten können, umweltschonend zu denken.
Es gibt ja das Klischee, wo man immer wieder hört, dass man eben irgendwelche moderne Landwirtschaftsmaschinen irgendwie auf Afrika schickt und dann wissen die gar nicht, was mit dem anzufangen. Hat sich das aber schon ein bisschen verbessert in den letzten paar Jahren? Oder was würdet ihr da meinen?
Also ich glaube, heutzutage wird das nicht weniger gemacht.
Mhm.
Also es ist vielleicht ein bisschen mehr umstritten als früher.
Mhm. Okay.
Was man heute, glaube ich, viel mehr erkennt, ist, dass viele von diesen Projekten nicht funktioniert haben und darum, dass nicht weniger gemacht wird, sondern einfach ein bisschen umfassender. Das heisst, Trainings, also irgendwie beibringen, wie man das richtig nutzt oder wie man es dann auch repariert und wer für das verantwortlich ist und wem es schlussendlich auch gehört, also dass irgendwie ein Dorf eine gewisse Anlage bekommt oder so, dann dass es wie ein Komitee oder irgendwie ein Verein oder Ähnliches gibt, wo sich einfach verantwortlich fühlt für die neue Technologie und dann auch Kapazitäten und Kompetenzen dafür hat, die mit dieser Richtung umzugehen. Ich glaube, diese Komponenten sind heute meistens auch dabei und es gibt aber sehr viele NGOs, die dort nicht so viel Expertise jetzt drin haben, wie man das genau beibringt oder so, sondern immer noch einfach mal die Technologie herstellt und davon ausgeht, dass die ja so gut ist, dass die dann schon läuft. So mäßig.
Und was ist jetzt eigentlich, wenn wir nochmal so im Großen und Ganzen, oder vielleicht auch irgendwie eben, du hast ja vorhin auch noch Geschichte irgendwie erklärt, wieso man überhaupt irgendwie auf die Idee gekommen ist, Entwicklungshilfe auch zu betreiben. Was ist aus eurer Sicht, oder habt ihr irgendwie auch jetzt eben in eurer Ausbildung auch etwas über das gehört oder gelernt? Was ist der springende Punkt? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Schweiz nimmt, Also klar, im 19. Jahrhundert oder sagen wir Anfangs 19. Jahrhundert ist das auch noch nicht ein riesiges Technologieland gewesen. Sehr ein armes Land. Es hat viele Familien gegeben, gerade Bergfamilien, Schweizer, die in Deutschland ihre Kinder sozusagen verkauft haben, um dort als Hilfskräfte zu arbeiten und. Also wieso entwickelt sich die Schweiz von einem armen Land zu einem reichen Land und wieso klappt das in anderen Ländern nicht? Oder wieso brauchen die Entwicklungsarbeit?
Wir müssen eigentlich alles also Bankgeheimnis einführen.
Gibt es da Theorien, wieso das so ist? Oder ist das einfach so die Lage der Welt, die das irgendwie verhindert?
Also ein Aspekt, wo du gerade ansprichst, die Lage der Welt, ist sicher sehr wichtig. Ein wichtiges Element dabei ist, dass die Handelsbeziehungen heutzutage so sind mit Importzöllen und so weiter, dass gewisse Länder in einer Form abhängig sind von der Nachfrage von westlichen Ländern mit gewissen Produkten und dass sie nicht immer die Möglichkeit haben, so ihre Produkte zu exportieren, wie es ihnen gerecht wäre eigentlich. Und darum ist es teilweise schwierig, auch für sie eine verarbeitende Industrie aufzubauen, wenn sie zum Beispiel Rohstoff haben. Und ganz global kann man, glaub ich, sagen, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten immer abhängig sind von, oder sehr oft abhängig von, wer investiert in dem Land, von den internationalen Investoren und welche Bedingungen ist das geknüpft. Es hat dort eine grosse politische Macht von internationalen Organisationen und von Weltbank, internationalen Währungsfonds und so weiter. Und das bringt die Länder, ja, es treibt sie so ein bisschen in die Ecke und dann müssen sie so handeln, wie die machtvolleren Länder das für sie vorgesehen.
Du hast gerade gesagt, die Handelsbeziehungen, das hört man ja immer wieder, dass man gescheiter wird, faire oder sogar begünstigendere Handelsbeziehungen führen mit diesen Ländern, anstatt Milliarden in die Entwicklungshilfe. Ist dort irgendetwas dran?
Ich meine, das ist sicher ein gutes Stichwort. Es gibt die illicit money flows, nennt man das. Das sind einfach so eigentlich Geldflüsse aus den, also auf Deutsch ist es eigentlich ein unlauterer Geldfluss. Das sind eigentlich Geldflüsse, die aus den Entwicklungsländern in die entwickelten Länder fließen. Zum Beispiel, jetzt haben wir gerade bei Glencore haben wir schon gehabt. Glencore hat oft in so Entwicklungsländern einfach noch eine Tochterfirma und die Tochterfirma verkauft sozusagen in Glencore selber Rohstoff, wo sie extrahiert haben, zu einfach viel zu tiefen Preisen und es wird nachher in die Schweiz so virtuell über die Schweiz in ein anderes Land geschickt und der ganze Profit wird eigentlich in der Schweiz geschrieben, weil du in der Schweiz einfach viel kleinere Steuern hast auf den Profit als irgendwie in Uganda oder was weiß ich. Und ich meine, wenn man das anschaut, wie viel Geld eigentlich aus diesen Ländern in die Schweiz fließt und wie viel Entwicklungshilfegelder wir in die Länder schicken, dann ist das in keinem Verhältnis. Also es ist eigentlich, wir geben blöd gesehen mit der einen Hand und nehmen mit 30. Mhm. Also ich meine, das ist sicher eines der grossen Probleme und es ist auch historisch, also wir haben so kurz die Weltbank erwähnt gehabt, also vor allem in den 80er Jahren war eigentlich so die Meinung gewesen, das Problem ist eigentlich, dass die Länder zu wenig wirtschaftsliberal sind und man hat dann eigentlich diesen Ländern eigentlich Geld gegeben, die meistens an Bedingungen geknüpft sind, zur Öffnung von ihrer Wirtschaft. Und das hat dann eigentlich auch in den, wann ist das gewesen, 80er, 90er Jahren zu der ganzen Asienkrise geführt, wo einfach irgendwie die ganzen Märkte dort hops gegangen sind und das eigentlich viel mehr Schaden angerichtet hat als gut.
Ja, Anja hat ja das auch noch angesprochen, eben halt politischer Druck, also sprich politischer Wille von, eben eigentlich von westlichen industrialisierten Ländern, die zwar immer den freien Welthandel predigen, aber ja, sich dann selber schon schützen, wenn es um Rohstoff geht, wenn es vielleicht auch um Agrarprodukte geht. Stichwort, gut, können wir auch in der Schweiz, Kaffee, Schoki, was auch immer. Die Liste ist auch gell lang. das spricht ja eben eigentlich auch so ein bisschen nach einem, also von einer, so ein bisschen von einer politischen Schizophrenie, oder? Also ich meine, Politik, wenn man jetzt die Schweiz als Beispiel nimmt, man ist ja stolz auf, eben auf die humanitäre Tradition, man ist stolz auf, eben auch auf die Leistungen, die man jetzt irgendwie in der Entwicklungshilfe oder in der internationalen Zusammenarbeit macht oder halt eben leistet. Hankerum eben, schaut man jetzt auch dafür, dass man ja dann eben vielleicht Marktzugang hat, irgendwie so Länder. Ich habe jetzt irgendwie auch gerade noch, was ist das, von dem Frühling gewesen, zwei Zeitungsartikel, zum einen vom Schweizerischen Gewerbeverband, wo auch einen Vorschlag gemacht hat, eben, dass man so Entwicklungsgelder eben an Marktzugang sogar tut, offiziell koppeln, also dass man eigentlich nur noch Entwicklungsgelder gibt gegen Marktzugang oder sozusagen gegen Leistungen. Der Ignacio Cassis hat auch mal in einer Antrittsrede, kommen wir da vielleicht auch noch dazu, das betrifft ja auch noch im Beni seine Arbeit, von diesen PPPs geredet. Dort geht es ja auch darum, dass man mit privaten Unternehmen auch zusammenarbeitet. Dort ist jetzt eigentlich auch schon so Usus, dass man auch davon redet, dass diese Arbeit ja auch in der Schweiz sozusagen nützen oder einen Nutzen bringen.
Man hat gesagt, Außenpolitik ist Innenpolitik.
Ja, genau. Ja. das klingt ja jetzt auch so, schon so ein bisschen anders, oder? Vielleicht wie vor, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren, wo das halt noch so das linke Thema war. Oder? Das ist dann noch so Entwicklungsarbeit, das ist einfach nur gegen. Ist das einfach vielleicht unehrlicher gewesen, wie das irgendwie noch vor ein paar Jahrzehnten getönt hat? Oder,
Ja, ich glaube, du hast jetzt zwei Themen angesprochen. Und das eine ist Politikkohärenz. Also, dass man eigentlich sozusagen, was man außenpolitisch macht, auch mit der ganzen Entwicklungshilfe versucht, irgendwie gleichzuschalten und sich nicht gegenseitig irgendwie aufhebt. Und das andere ist halt echt so ein bisschen die allgemeine Politisierung von Entwicklungsgeldern.
Ja, also wie du sagst und wie du angesprochen hast, es ist ziemlich absurd. Oder? Man hat wie so ein Gefühl, die Leute können sich nur immer auf etwas fokussieren. Also in den wirtschaftlichen Akteuren halt 100% auf Gewinnmaximierung und wir mit uns noch 0,7% vom Schweizer Budget einfach auf Armutsreduktion und struggelt dort halt sehr innerhalb von diesen ganzen, wie die Welt steht momentan, innerhalb von diesen Strukturen, weil man einfach ja, wirklich Mühe hat, dort vorwärts zu kommen, wenn halt das andere überhand nimmt, also wenn die wirtschaftlichen Strukturen so gelegt sind, dass man fast nicht vorwärts kommt, so mässig. Und was du jetzt ansprichst, ist so die Involvierung von den Privaten dann in diesen Anliegen. Also eben nicht nur die Fokussierung auf das eine Ziel, das man lange hat, sondern dass man Private versucht, darauf aufzulüpfen, dass sie ihr Business weiterverfolgen, aber gleichzeitig auf eine Art, die nicht enorm viel Schaden anrichtet. Und das ist in sich einfach sehr schwierig, weil sehr viele Leute auch das Business zu führen ist ja grundsätzlich auch nicht etwas Einfaches. Man muss auf sehr viele verschiedene Sachen schauen. Und wenn man jetzt auch noch schauen muss, dass man alle Gesetze, jetzt zum Beispiel im Rohstoffbereich, halt im Ausland auch noch berücksichtigt, wenn man auch noch schauen muss, dass dort, wo man aktiv ist, dass es keinen Konflikt gibt oder dass man mit den vorhandenen lokalen Ressourcen auch noch schafft und so weiter, dann macht es das viel komplizierter noch. Aber das ist natürlich, das wäre viel effizienter, wenn man das könnte schaffen, dass Firmen halt sich ethisch und moralisch richtiger verhalten, als wenn man eine ganz klassische Entwicklungszusammenarbeit, so Interventionen und Projekte macht. Also der Hebel wäre meiner Meinung nach ganz klar dort. Mhm. Und was dann halt Tendenz war, ist, dass man CSR macht, also Corporate Social Responsibility, dass Firmen halt sich so ethisch verhalten müssen, aber das hat sich nicht im gesamten Business also Verhalten halt geäussert, sondern man hat das wirklich outgesourced. Man hat das Teilweise dann in so Spitalprojekte oder man hat Schulen gebaut rund um das Business, das man dann hat, oder das eine Mine ist oder irgendwie eine Fabrik und so weiter. Also man hat das wie so ein bisschen getrennt teilweise von der eigentlichen Wirtschaftsaktivität und hat so das Gefühl gehabt, gut, wir haben wie unseren Teil an der Gesellschaft auch gebracht. Und dort, wo man es ins Business reinnimmt, das wären dann zum Beispiel so Partnerschaften mit NGOs, wo man so versucht, die Wirtschaftsaktivität selber halt zusammen mit einem gesellschaftlichen Akteur oder für die Gesellschaft auch ethischer zu machen und einen Beitrag dort zu leisten. Und das hat aber auch einige Probleme in sich, ja, und da bin ich wahrscheinlich besser erklären kann.
Vielleicht noch kurz, bevor du mit den PPPs anfährst, ist das jetzt einfach ganz generell für euch, ihr könnt euch besser aus in dem ganzen Kuchen. Also das, ist das für euch glaubwürdig? Also eben, dass da wirklich eigentlich eine Motivation ist, da Gutes tun und das effizienter mit privaten Akteuren. Also es ist ja nicht, ich glaube, nicht ganz zufällig, dass ein FDP-Bundesrat das Wort ins Maul nimmt und auch propagiert. Also ja, ist das einfach ein schöneres Wort für bitte den Marktzugang sichern, oder eben, ist da wirklich ein,
also,
geht es da darum, die Arbeit effizienter zu machen?
Also ich meine, es ist sicher beides, und ich glaube, was wichtig ist in dieser Diskussion, ist zuerst einmal zu sehen, dass, ich meine, all die grossen, die UN und die OECD und STETSA, also für die ist eigentlich alle klar, dass in der Zukunft die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, das muss einfach kommen. Also es gibt so internationale Entwicklungsziele und es steht eigentlich überall mit dem Bezug von der Wirtschaft etc. Das ist eigentlich einfach ein Muss. Und der Grund ist, wie bei den Illicit Money Flows, wenn man schaut, die ganzen Foreign Direct Investments, also die Investitionen, die vom Ausland in die Entwicklungsländer gehen, die überschreiten bei weitem Entwicklungsgelder. Das heisst, es ist so ein riesiges Potenzial dort, dass man das eigentlich einfach nicht kann unantastet lassen. Und klar ist es natürlich auch, also die Verkaufbarkeit von dem ist natürlich gross. Also wenn ich jetzt STETSA schreibe, sogar auf ihrer Homepage explizit, dass man mit Schweizer Firmen zusammenarbeiten will. Also dass man sozusagen mit irgendwie Nestle oder all diesen in Schweiz multinationalen Organisationen, die in der Schweiz sitzen, dass man eigentlich mit denen zusammenarbeiten will und so die Win-Win-Situation herbeibringen will. Und zu deiner Frage, ob das realistisch ist, es gibt eigentlich keine Evidenz dafür, dass es funktioniert. Wobei es ist allgemein sehr schwierig, Evidenz in dem Bereich zu finden, in vielen Belangen. Aber es gibt, die ganze Idee, die ist eigentlich irgendwie so 2011 ist das, glaube ich, ist der Michael E. Porter. Das ist einfach so ein Wirtschaftsguru, also jetzt aus der Privatwirtschaft. Der hat so jüngste Strategien, wie man Unternehmen aufgebaut und so entwickelt. Und das ist eigentlich so der Man in der ganzen Wirtschaft. Und der hat die Idee gebracht von Creating Shared Value. Und grundsätzlich die Idee ist eigentlich, dass du wie der Sektor, der Wirtschaftssektor und der Gesellschaftssektor, dass die eigentlich so miteinander verlinkt sind, dass du langfristig als Unternehmen eigentlich profitabler bist, wenn du sozusagen die ganzen Umweltprobleme, die ganzen sozialen Probleme auch mit einbeziehst in dein Business. Also dass du zum Beispiel irgendwie deine Value Chain, also wie du das Produkt herstellst, dass du das einfach nachhaltig machst, dass du nicht irgendwie die ganzen Flüsse versäuchst, weil sonst in 20 Jahren sind irgendwie alle Leute weggezogen und du kannst irgendwie keinen Fisch mehr fahren oder ich weiß auch nicht was. Also die grundsätzliche Idee ist eigentlich, dass du mehr Profit kannst machen, wenn du nachhaltig wirtschaftest. Und Ich meine, wenn man jetzt, ob das stimmt oder nicht, ist natürlich ist die eine Frage. Und die andere Frage ist auch, ob wirklich heutzutage die ganzen Firmen wirklich so incentiviert sind, dass sie das überhaupt wollen. Weil, ich meine, es ist halt immer noch so, dass du die Quartalszahlen hast und dass du deinem Shareholder einfach Profit musst bringen, quartalsweise oder jährlich.
Also wir können ja das, also jetzt sagen wir, wenn wir jetzt irgendwie wieder in die Schweiz oder sonst irgendein Land da in Europa gehen, dann können wir das ja eigentlich eher so, dass wir ja Firmen, private zugestehen, dass sie einfach gewinnorientiert sind. Und wir halt mit unserer Gesetzgebung sozusagen die Rahmenbedingungen abstecken, oder? Ist jetzt das nicht vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, eben die privaten Firmen jetzt einfach so anzuhalten, dort irgendwie so einen, ich weiß auch nicht, irgend so einen holistischen Ansatz irgendwie zu verfolgen? Oder verstehe ich das einfach falsch?
Ja, nein, verstehst du das eigentlich schon richtig. Also es geht wiederum, DEZA hat auch, schreibt auf ihrer Homepage, dass Privatfirmen ein Eigeninteresse haben, nachhaltig zu wirtschaften. Also DEZA schreibt auf ihrer Seite, dass eigentlich wie die Privatwirtschaft im Endeffekt die gleichen Ziele verfolgt wie die Entwicklungszusammenarbeit. Und ja, aus meiner Sicht ist das höchst fragwürdig. Und ja, ich meine, man sieht es ja in der Schweiz. Das ist, ich meine, die ganze Umweltschutzregulierungen und so, meine, die gibt es ja nicht, weil man sie nicht braucht. Ja. Also, ich meine, insofern ist das sicher ein grosses Fragezeichen, aber es ist wie gar nicht möglich, das nicht zu machen. Also wenn man in die Zukunft schaut, wenn man die Ziele anschaut, die man sich gesetzt hat, und man muss da irgendeinen Weg finden, und das ist eigentlich, glaube ich, momentan auch so ein bisschen die Idee, dass man herausfindet, wie man das genau machen kann. Also es gibt auch, die OECD ist da mit jensten Ideen am Start, wie man so kann, eigentlich einfach Unternehmen dazu bringen, nachhaltig zu wirtschaften. Und ich meine, da ist momentan sicher, muss man sich irgendwie noch finden, aber...
Mhm. Ich glaube auch, also die Findungsphase ist wirklich momentan ein bisschen schwierig. Es gibt noch keine richtige Evidenz, wie der Benni gesagt hat. Es gibt noch nicht Modelle, wo man sich daran festhalten kann, wo so ein bisschen unsichere oder Geschäftsführer, die eigentlich gerne würden, aber nicht genau wissen, wie ihr Business so gestalten, dass sie tatsächlich immer noch überleben können, aber auch nicht zu fest Schaden anrichten. Und sich an diesem Modell festhalten, das wäre halt wichtig. Oder es bräuchte so erste erfolgreiche Beispiele. Und was gleichzeitig bei dieser Findungsphase halt passiert, sind sehr viele Fehler und dann sehr viel Bürokratie drumherum. Und das schreckt halt viel ab. Also wenn man jetzt sich vorstellt, wenn ein NGO und eine private Firma zusammen wollen, zum Beispiel mehr Strom in Sambia in einem gewissen Gebiet einbringen, dann gibt es eine Schweizer Firma, die zum Beispiel einen Staudamm baut. Das ist, so hat die Schweiz sozusagen ihre Wirtschaftsinteressen so ein bisschen weiterverfolgt. Und die NGO würde sagen, gut, ein Staudamm ist zwar nicht ideal, bringt ganz viele andere Probleme, Umwelt und Menschenrecht und so weiter mit sich, aber es wäre ein Riesenhebel in dieser Region, Leute Zugang zu Energie zu bringen. Und das ist immer ein Faktor von wirtschaftliche Entwicklung, was Armutsreduktion kann bedeuten. Und die zwei Akteure dann zusammen auf das Ziel anzusetzen, ist eine vage Idee, die nachher eigentlich nur kann, richtig erfolgreich sein kann, wenn beide ihre Interessen können durchsetzen können. Also Armutsreduktion und Gewinnmaximierung. Und das heisst, dass man vertraglich einfach ein sehr detailliertes Regelwerk muss aufsetzen, dass das tatsächlich beiden langfristig genügt und ihre Bedürfnisse befriedigt, nicht etwas überhand nimmt. Und das kann man sich vorstellen, das kann dann in Details liegen, aber dass etwas überhand nimmt von beiden, ist dann ein grosses Risiko.
Mhm. Was mir so ein bisschen auffällt jetzt, ist irgendwie so, ein Akteur geht ja jetzt irgendwie in der Diskussion immer wieder unter. Das ist ja wie zum Beispiel der zum Beispiel der afrikanische Staat, wo dann zum Beispiel halt irgend so ein Projekt entwickelt wird, zum Beispiel. Oder vielleicht auch Gesellschaft. Jetzt reden wir eigentlich immer von den privaten Firmen, also westlichen in der Regel, NGOs und irgendwie unseren Regierungen oder Staaten. Wieso, also jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, wieso schlägt man nicht einmal Kenia vor, man könnte doch einfach mega tiefe Unternehmen steuern und wir haben da noch irgendeinen Vorschlag, was ihr könntet für Umweltschutzgesetze irgendwie einführen. Das funktioniert im Fall mega gut bei uns. Irgendwie, also weißt du, wäre es denn so gelöst? Oder?
Ja, das Problem ist ja einerseits, wenn du Steuern ansprichst, dass eigentlich die meisten Entwicklungsländer die ganzen Steuern, die sie jetzt sind Unternehmenssteuern. Also der Bürger dort zahlt eigentlich, der Otto-Normalbürger dort zahlt eigentlich keine Steuern. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage von der Gouvernance, oder? Also du brauchst ja irgendwie wie einen funktionierenden Staat, wo solche Sachen kann durchführen und solche Sachen kann kontrollieren, damit das irgendwie funktioniert. Und in den meisten von diesen Entwicklungsländern ist es einfach so, dass du, wir reden ein bisschen von Failed States, dass einfach die ganzen Institutionen, die wir hier in der Schweiz haben, dass die gar nicht funktionieren. Und du kannst dabei, es ist natürlich schwierig, solche Sachen zu steuern, wenn du nicht keinen funktionierenden Staat hast. Mhm. Und es gibt auch, ich meine, in dem ganzen Thema von Good Governance gibt es extrem viele Projekte, wo man das auch versucht, eigentlich so die Governance zu stärken in solchen Ländern. Aber auch, ich meine, das kann man sich vorstellen, es ist extrem schwierig zu unterfangen, wenn man einfach irgendwie als Ausländer in ein Land kommt und irgendwie das Gefühl hat, ich erzähle nicht zu euch, wie man den Staat führt. Mhm. Und ich meine, dort ist natürlich auch das ganze Thema Korruption ein riesen Ding. Oder? Ich meine, in der Schweiz kann man sich fast nicht vorstellen, wie korrupt gewisse Länder, gewisse Regierungen sind. Aber ja, ich meine, was du sagst, wir reden nicht über die ganzen Begünstigten, sondern irgendwie nur über irgendwelche Schweizer Firmen und Schweizer NGOs, die da irgendwie, ich meine, ja, aber das ist genau das, was ich vorher angedeutet habe. Ich meine, die Diskussion findet halt einfach zwischen Schweizer Firmen, Schweizer, also und westlichen Regierungen und irgendwelchen multilateralen Organisationen statt. Also,
Also kann man auch provokativ sagen, es ist eigentlich etwas Kulturschauvinistisches, dass man eigentlich sozusagen den afrikanischen Staat,
fällt
man vielleicht sowieso schon mal aus der Berechnung raus.
Ich glaube, Entwicklungshilfe ist etwas sehr Kulturschauvinistisches, finde ich noch gut bei Griff.
Ein gutes Beispiel ist ja auch, das hast du uns auch noch gesteckt, zum Beispiel
so
Sponsorship von der ruandischen Tourismus-Agency oder ich weiß auch nicht genau, ich weiß nicht, ob es ein Ministerium oder einfach eine Agentur ist, wo jetzt irgendwie anscheinend glaub, für 30 Millionen Pfund oder Dollar oder was auch immer
Arsenal.
Auf dem Arsenal-Trikot halt Visit Rwanda als Werbung hat, wo irgendwie gerade in Großbritannien glaube ich, einen riesen Aufschrei gegeben hat, dass da irgendwie die Hälfte von der jährlichen Entwicklungsgelder, die von Großbritannien in das Land gehen, jetzt einfach verpulvert werden für irgendeine Werbung.
Ja, ja.
Wo dann aber die Leiterin von dem ruandischen Ding ja sagt, du, also das sind eigentlich so ganz normale PR-Ausgaben, wo wir uns erhoffen, dass ja wir das dann sozusagen wieder reinspielen mit Gästen halt, mit Touristen.
Ja, also ich meine, es ist ja eigentlich noch interessant, dass nachher irgendwie der Schweizer oder der englische Staatsbürger das Gefühl hat, er kann etwas sagen, kann irgendwie Ruanda sagen, wie sie ihre Staatsausgaben müssen handhaben müssen, aufgrund dessen, dass man einfach irgendwie Entwicklungshilfe dort runter schickt. Das ist natürlich eine sehr paternalistische Idee. Im Endeffekt muss ja Ruanda wissen, was sie mit ihrem Geld machen. Aber es geht halt wieder ein bisschen das Gleiche ein, oder? Wir haben dort irgendwie einfach das Gefühl, wir schicken dort irgendwie Geld ab und jetzt kann man irgendwie dazu einen Kommentar abgeben, was jetzt die mit ihrem Geld hätten machen oder nicht. Mhm. Also ich finde es eigentlich höchst problematisch.
Was tut man denn auch Ansprüche entwickeln aus dem Geld raus, das man in die Entwicklungshilfe steckt, oder wie?
Ich glaube, das kommt sehr oft vor. Und es spricht so ein bisschen den Bereich an, wie viel Raum man dieser Person oder dem Ministerium oder dem Staat allgemein gibt, wo man Geld gibt. Und ich glaube, die Tendenz ist, das Risiko ist sehr schnell da, dass man ein gewisses Mitspracherecht erhebt, auf wie das Geld verwendet wird und was man jetzt gescheit findet oder nicht, aus der eigenen Perspektive. Und die eigene Perspektive ist aus unserer Gesellschaft, wo man dann oft davon ausgeht, dass das das Nonplusultra ist, wie man zu Wirtschaftswachstum kommt. Und das ist sehr problematisch, ja. Und das, glaube ich, aber ist wieder von NGO zu NGO unterschiedlich und dann auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, wie stark dass man das erkennt und wie stark dass man die Leute auf Augenhöhe wahrnimmt mit denen, wo man zusammenarbeitet. Und dort ist Partizipation so eins von diesen grossen Wörtern, wo schon seit 50 Jahren eigentlich Thema ist in der Entwicklungszusammenarbeit. Wo man wie sagt, dass die Leute eigentlich sehr wohl wissen, was sie brauchen, was ihre Bedürfnisse sind und auch eigentlich, was die Lösungen sind für die Probleme. Und das ist ein Buzzword, Partizipation, wo, glaube ich, jedem Projekt vorkommt und wo immer wieder versucht wird, hochzuhalten und wo aber mehr oder weniger gut berücksichtigt wird. Und es ist aber immer noch aktuell. Man hat es zwischendurch auch zu fest kritisiert, weil es wie so ein bisschen halt im Projekt zu Projekten geführt hat, wo nicht mehr genug stringent gewesen sind oder wo halt eben zu wenig Wirksamkeit geführt haben, aber wo heutzutage auch immer wieder in Tools und so weiter benutzt wird, wo, denke ich, ja, auch besser ausgelegt sind, dass halt tatsächlich eigene Lösungen wichtiger erachtet werden als die Idee, die uns im Kopf umschwirrt.
Ja, und ich glaube auch, nach dem ganzen Shitstorm, was es gegeben hat, hat sich die 30 Millionen allemal für Ruanda gelohnt.
Okay.
Sicher beste Werbung gewesen, ja.
Wenn man jetzt so ein bisschen die Entwicklung so vom Ende her denkt, also was eigentlich so der fertige Zustand wäre, wenn jetzt alles gut würde werden auf der Welt, dann wäre das wahrscheinlich so, dass alle Weltbürger ökonomisch irgendwie prosperieren, oder ja, also alle Zugang haben zu allem Nötigen, was sie brauchen zum Leben. Jetzt der Weg dorthin, der kann ja nicht nur ökonomisch sein, oder, sondern das müsste ja politisch sein, oder ein wichtiger Faktor ist ja immer Rechtssicherheit, funktionierende Justizsysteme und so. Tut man in der Entwicklung so auf genug Fokus auf so Sachen legen? So, soll man sagen, so ein bisschen politische Entwicklung?
Ich glaube, das Problem in diesem Bereich ist, dass es schwierig ist, die Wirksamkeit zu messen. Also wenn man das vergleicht zu einem Projekt im Bereich Gesundheit, wo man vielleicht einfach einen Brunnen herbaut, wo dann irgendwie Wasser rauskommt, und das Wasser ist irgendwie super und es führt nicht zu Durchfall und die Tanks, die Leute können benutzen, die sind auch clean und so weiter, dann kann man ganz klar wissen, was man als Input hat und was man als Output hat.
Kann man im Reporting schön schreiben, so und so viele Leute haben von dem und dem profitiert. Und
so. Wird oft so gemacht. Aber zumindest sieht man, das hat jetzt dem Bereich etwas genützt. Und im Governance-Bereich, den du ansprichst, ist es ein bisschen komplizierter, weil es halt sich um soziale Strukturen handelt und weil sozialer Wandel sozusagen eigentlich angestrebt wird. Und dort, ja, ist schwierig, wie man dann misst, was so erreicht wird. Es gibt Lobbying-Aktivitäten, wo man zum Beispiel sagt, wir haben Einsitz in dieser Kommission gehabt und haben die und die Themen auf die Agenda bringen. Wir haben jetzt zum Beispiel im Wasserministerium können, oder in anderen Gremien, vielleicht auch ein bisschen weiter unten im politischen Setting, können mit dem und dem dieser Person das Thema ansprechen, zum Beispiel irgendwie ja, wenn wir im gleichen Thema bleiben, in dieser Region, dass der Zugang zu Wasser, das Menschenrecht auf Wasser, nicht berücksichtigt wird oder nicht respektiert wird und dort mehr Zugang müsste geschaffen werden oder so. Und das ist halt sehr abstrakt, oder? Wir haben dann mit dieser Person geredet, vielleicht wird die Person bald wieder ausgewechselt oder vielleicht ist die Person extrem korrupt, wobei wir vielleicht auf Korruption später auch noch eingehen können, was das genau heisst. Aber das ist wie sehr viel schwieriger, weil wir halt auf Vorstellungen von den Leuten eigentlich möchte Einfluss nehmen oder an die anspricht, appelliert. Vorstellungen von, wer die Macht soll haben in einem Land und auch zum Beispiel in Gender-Themen. Halt, ja, dann eigentlich anstrebt, dass die Leute sensibilisierter sind, wie Gesellschaftsstrukturen aussehen.
Aber es ist ein grosses Thema. Also die Weltbank investiert mehrere, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber es ist eines der grossen Themen von der Entwicklungszusammenarbeit, die ganze Good Governance. Und es gibt, ich meine, es ist schwer messbar, aber es gibt die ganzen Good Governance Indexes. Also du kannst eigentlich anhand von Institutionen, meistens sind das eigentlich so Umfragen, die man mit der Bevölkerung macht, fragt man sie irgendwie so, wie korrupt hast du das Gefühl, ist dein Land, etc. etc. Und es gibt da riesige Unterfangen. Weil das ist, wie ich vorhin schon angetönt, ich meine, das ist eines der grossen Probleme, dass die halt einfach die Staaten keine funktionierende Regierung haben. Aber es ist eines der wichtigsten Themen, aber es ist einfach auch eines der komplexesten Themen. Aber es ist sicher, also es ist nicht so, dass man das nicht macht. Wir haben sehr viel über die Wirtschaftsentwicklung geredet, aber es geht natürlich auch, das ist vorhin Gender gesagt, ich meine, es geht halt auch um soziale und kulturelle Sachen.
Es ist halt einfach ein bisschen heiklerer Bereich, weil es halt, wie ihr vorhin angesprochen habt, dann kultureller Chauvinismus halt viel schneller geht. Es wird einem viel schneller vorgeworfen und es ist auch ein grösseres Risiko natürlich. Weil man wirklich halt unsere Gesellschaftsvorstellungen anderen aufdrückt in einer Art, weil man denkt, das bringt ihnen heil sozusagen. Oder das bringt sie halt schlussendlich dann auch zu Wirtschaftswachstum, weil sie demokratische Strukturen haben und Minoritäten können einbeziehen und dort halt irgendwo einen gesellschaftlichen Vorteil dann haben, wo nachher auch eine Basis ist für ökonomisches Wachstum.
Aber du sagst jetzt, es wird einem vorgeworfen. Jetzt kann man auch sagen, ist es nicht auch so? Also ist wirklich unsere politische Organisation, kann man die, oder hat man die auch probiert, irgendwie auf die Länder überstülpen?
Wir haben die ja wie nichts anderes. Ich meine, das ist halt, also müssen wir jetzt noch einen Ethnologen am Tisch haben, aber das ist, ich meine, wir sehen halt einfach alles nur mit unseren Augen, mit unseren westlichen Augen, und ich meine, das ist halt eigentlich ein grosses Problem im Ganzen. Wir wissen halt historisch, wie wir irgendwie reich geworden sind und wie es bei uns funktioniert, und ich meine, wir versuchen schon, das immer so ein bisschen zu relativieren, aber im Endeffekt kennst ja du nur, was du kennst. Mhm. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist so eine kleine Ohnmacht, dass man eigentlich, also ich meine, was hast du eine andere Idee?
Ja, es gibt auch erfolgreiche Einparteienstaaten, wie China.
ja, ich meine, das ist mega interessant. Ich meine, wenn du China anschaust, wir reden jetzt irgendwie gerade so mit dem Credit-System, das wir einführen sind, haben wir immer so das Gefühl als Westler, das ist schon irgendwie voll daneben, aber wenn man sich anschaut, wie viele Leute dass der chinesische Staat aus der Armut geholt hat in den letzten, sagen wir mal, zwei Dekaden. Das ist eigentlich eine riesige Leistung. Und ich meine, dort ist extrem viel Armut, also es ist extrem viel Wohlstand generiert worden durch das System. Mhm.
Die Frage ist echt, zu welchem Preis, ja. Aber Kreditsystem, das ist auch völlig crazy.
Ja, die Frage ist, wie misst du den Preis?
Also, um was geht es da? Von was redet ihr?
Wir reden über politische System.
Nein, das Kreditsystem.
Aha, das.
Ja, wenn wir kann man es...
Also das ist einfach...
Jetzt kann man eigentlich schon erklären...
Nur in einem Satz.
Ja, genau. Es wird eigentlich so ein bisschen das Verhalten gemessen, vor allem auf die digitale Art der Bürger. Und durch das kannst du Punkte sammeln und, oder Punkte verlieren. Und je nachdem hast du den Vor- oder Nachteil in deinem Leben als Chines.
Und es gibt, also es gibt jetzt, in gewissen Städten haben sie es schon umgesetzt. Und es gibt jetzt schon Leute, die einfach keine Flugtickets mehr kaufen können und keine Bustickets und solche Sachen. Und ihre Kinder nicht können in gute Schulen schicken. Also das ist jetzt schon in Gang. Und ich glaube, es bis 2020, wenn es das auf alle Bürger ausweitet.
Jetzt sind wir aber schon ein bisschen vom Thema weg. Ja. Es tut mir leid. du hast noch Korruption angesprochen, wo du gesagt hast, willst du dann darauf zurückkommen?
Dort geht es so ein bisschen darum, dass man, wenn man in dieser Branche schafft oder auch in, wenn man in einem Entwicklungsland schafft, dass man sich ein bisschen bewusst ist für über die verschiedenen Facetten von Korruption oder halt auch über verschiedene Motive von einer korrupten Person. Und was halt man als ersten Blick auf den ersten Blick halt einfach sieht, ist eine Person, die korrupt ist, die Geld stiehlt, sozusagen. Also die Geld unrechtmäßig wegnimmt und nicht mehr für das Ziel verwendet, wo man eigentlich vorgesehen hat. Und auch, wo rechtlich so vorgesehen ist. Und was man dort halt wie sehr schnell attribuiert, ist, dass das eine schlechte Person ist, die unmoralisch handelt. Und es ist wie einfach interessant, sich ein bisschen mehr zu überlegen, warum das die Person macht. Und das könnte zum Beispiel sein, weil sie sehr ein tiefen Lohn hat, als zum Beispiel ein Polizeibeamter oder auch jemand, der im Ministerium arbeitet oder bei einer, vielleicht bei einem lokalen Ministerium oder in einer lokalen Government-Funktion, dass halt der Lohn so tief ist, dass man eigentlich nicht seine Familie durchbringen kann und dass Wegnahme von einem Teil von dieser in Form von einer Buße oder von irgendwelchen Zahlungen halt wie normal ist, damit man den Rest von dem Lohn halt noch kriegt. Also das mit normal sein ist halt problematisch, aber es ist oft so, dass man, wenn man irgendwie eine offizielle Position hat, als Beamter oder so, dass halt sehr viele Leute im Umkreis von dieser Person nachher Ansprüche erheben. Und das kann dazu führen, dass ein ganz normaler Beamter nachher vielleicht 40 verschiedene Leute um sich hat, näher oder weniger näher verwandt, die dann regelmässig vor der Tür stehen und ihn unter Druck setzen oder einfach fragen.
Also ist das so, dass das Umfeld der Weist hat die Position und der hat durch die Korruption auch die Möglichkeit, dass das Geld ankommt. Also es ist eigentlich wie man hier im Servicebereich erwartet, dass Servicepersonal und Trinkgeld bekommt und darum so wenig Lohn zahlt.
Ja, könnte wie eine Analogie sein, genau. Es führt einfach so ein dazu, dass man nicht halt annimmt, dass die Person per se schlecht ist, weil es für sie das einfach wie gang und gäbe ist, das ist das eine, aber dass es nicht, dass es halt manchmal auch wirklich aus einer Not raus ist, die einfach aus dieser gesellschaftlichen Struktur entstanden ist.
Aber ich gehe jetzt davon aus, dass die Organisationen, die in diesen Ländern tätig sind, sich dessen bewusst sind und auch entsprechend handeln. Oder werden eben so Leute oder so Stellen, wo das vorkommt, werden jeder von diesen Organisationen sanktioniert?
Sanktioniert, ja, auf jeden Fall. Ja. Also es geht nicht darum, dass wir das nicht dann einfach durchgehen natürlich. Und als internationale Organisation ist man natürlich meistens sehr bedacht, dass halt das nicht gemacht wird, weil man die Gesellschaftsstruktur halt nicht fördern will.
Aber ich glaube, manchmal ist es einfach nicht anders.
Genau, man kommt dann in Situationen, wo es nicht anders geht, weil man sonst sein Projekt gar nicht durchführen kann. Aber ich glaube, dass per se eine Person als unmoralisch und schlecht darstellen, die korrupt ist, ist sehr ein westliches Denken. Ich glaube, man kann mit dieser Person halt wie besser umgehen, wenn man sich ein bisschen bewusst ist, woher das Ganze kommt.
Ja, die Frage ist, woher kommt es? Ich habe einfach auch das Gefühl, dass wir mit unseren Kolonialstaaten eigentlich denen auch beigebracht haben, wie man einfach Geld macht, wenn man einfach in einer Regierungsposition ist. Also ich glaube, das ist historisch, ich meine, wenn man das in Afrika, Kollektiv Afrika, es ist einfach mehr oder weniger vom einen Tag zum anderen, ist halt einfach zuerst ist der Kolonialherr dort gehockt und am nächsten Tag ist einfach der Lokale dort gehockt. Und ich meine, der hat ja gesehen, wie das vorher funktioniert hat und so einfach können das Geschäft so weitermachen.
Ja, also so Korruption, das finde ich auch noch interessant. Das ist ja auch etwas sehr Kulturelles und Gesellschaftliches. Ich meine, du kannst ja die Schweiz anschauen, aber ich habe vorher auch mehrere Jahre als Ingenieur gearbeitet. In der Schweiz ist es völlig normal, dass du zum Beispiel bei einem Infrastrukturprojekt, dass ein Bauunternehmer den Auftraggeber, also der vom Kanton jetzt zum Beispiel, regelmässig zum Essen einlässt. Und das ist in der Schweiz einfach normal und das ist bei uns völlig akzeptiert. Deutschland zum Beispiel, also der würde eigentlich gerade seinen Job verlieren. Also in Deutschland nehmen die nicht einmal einen Bleistift an von irgendeinem Unternehmer. Also schon nur dort sieht man ja auch, also das sind zwei Nachbarstaaten, wo das auch schon, glaube ich, schon in der Gesellschaft ganz anders gehandhabt wird, oder? Oder auch ganz anders eine andere Akzeptanz hat. Jetzt, eben in der Schweiz nimmt man das nicht so riesig tragisch, oder in der Schweiz nimmt man es auch nicht tragisch, wenn vielleicht irgendein Gemeindebauvorsteher halt irgendeinen 10'000-fränkigen Auftrag halt schaut, dass das irgendwie einer vom Dorf macht. Anstatt jetzt halt irgendwie da die grosse Riesenausschreibung oder weiss doch
nicht. Eine europäische Ausschreibung.
Ja, irgendwie so nach so GATT und WTO-Richtlinien.
Genau, also es ist sicher interessant, dass man die Schweiz halt nicht per se als einfach korruptionslos wahrnimmt und dass man auch sieht, dass wir durch unsere sehr dezentralen Strukturen so ein bisschen auch Boden schaffen, dass so Sachen auch möglich sind.
Ja, wenn wir vielleicht so langsam ein bisschen abrunden, jetzt eben sind wir fertig mit eurer Ausbildung und was habt ihr jetzt vor, mit der zu machen?
Also ich selber werde nicht so in einem klassischen Entwicklungsprojekt oder so arbeiten. Ich werde im Rohstoffbereich weiterarbeiten. Mhm. Und zwar bei einer NGO, die Ratings macht zwischen verschiedenen Rohstoffkonzernen. Und wo...
Also quasi so wie so Labels macht, oder wie?
Ja, in einer Art. Also es vergleicht Firmen miteinander in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel im Bereich Umwelt, wie gehen sie bei ihren Wirtschaftsaktivitäten, also bei meistens Minen vor Ort, mit Waste zum Beispiel wo sie in die Luft entlehnen oder in den Boden oder in die Flüsse oder wie gehen sie mit ihren Arbeitern um und so weiter. Also es gibt verschiedene Kategorien, wo sie einen Vergleich anstellen und dann halt wie aufzeigt verschiedene Firmen, wo eigentlich welches Potenzial besteht, wo man sich könnte verbessern drin. Und darum würde ich mich so ein bisschen von dem entfernen. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir wahrscheinlich alle ein bisschen pragmatischer geworden nach dieser Ausbildung, was die Strukturen von dieser Entwicklungszusammenarbeit betrifft, eben bezüglich Donner, bezüglich Organisationen und halt, dass jeder auch so ein bisschen auch auf sich schaut oder auf seine Karriere.
Das heißt, jetzt pragmatisch ist es vielleicht auch ein bisschen desillusioniert, oder? Also jetzt auch
das viele negativen Aspekte. Ein bisschen weiter auf dieser Skala, oder?
Okay.
Ich glaube, mir ist es darum gegangen bei dieser Ausbildung, ich habe recht Respekt gehabt davor, in so einem Land zu arbeiten. Ich habe vorher einfach klassische Volunteering-Sachen gemacht und ich hatte eine Stelle gehabt, wo ich hätte können, in ein Land arbeiten im Rohstoffbereich, habe aber das abgelehnt und die Ausbildung gemacht, weil es mir wie darum gegangen ist, dass man eben nicht zu fest Schaden anrichtet, auch wenn man das schafft. Es ist nicht wie da ein Job, man macht es einfach, sondern es könnte ganz viele Folgen mit sich bringen, die man wahrscheinlich gar nicht sieht, wenn man einfach mal geht. Und
no harm.
Genau. Und gleichzeitig, pragmatischer, aber gleichzeitig finde ich, wie... was mich so ein bisschen am meisten nervt, ist, wenn man diese ganzen guten Menschen, die man uns manchmal betitelt, halt in so einen Topf wirft von ihr geht helfen und das ist doch super und ihr seid gute Menschen per se. Das ist so ein bisschen, man geht davon aus, dass man Gutes macht und dass das auch etwas nützt. Das ist nicht a priori mal so. Das ist viel komplizierter. Zweitens sind nicht alles sind wir halt Leute, die einfach wie alle anderen sind, im Sinne von, wir machen Fehler und wir versuchen, wir sind genauso egoistisch und wir sind in unseren Arbeitswelten und versuchen dort halt irgendwie unser Bestes zu geben, aber können auch nicht mehr, haben auch unsere Limits. Und das, das Bild ist halt ja, oft auch da und führt so ein bisschen zu einer Verwässerung von allem, wo man dann sagt, ja, das ist dann gut. Oder eben, wenn es dann einen Skandal gibt, das ist wieder alles schlecht. Also mein Wunsch wäre ein bisschen, dass man die Ansprüche nicht zu hoch aufhebt und gleichzeitig auch nicht gerade alles verwirft, wenn man von etwas hört, das nicht funktioniert. Also dass man einfach mit dieser Branche gleich umgeht wie mit anderen Branchen und das Ganze ein bisschen differenziert auch einfach anschauen.
Mhm. Benni, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe eigentlich zwei Sachen vor. Das eine ist einfach irgendwie mal einen kleinen gescheiten Job zu finden in diesem Bereich. Ich glaube, es ist, also für mich ist es eigentlich relativ wichtig, dass man einfach irgendwie so ein bisschen innovativ bleibt und versucht, so ein bisschen neue Sachen zu machen. Ich meine, etwas, was ich sehr interessant finde, ist die ganze Idee von Social Businesses, dass man eigentlich lokale Businesses fördern, die nicht nur Profit machen wollen, sondern wo eigentlich bei der Gründung klar gemacht wird, dass man nicht nur Profit machen will, sondern auch einfach einen sozialen Impact haben und eigentlich dann nur für die Staatfinanzierung Geld braucht und dann langfristig eigentlich selber kann funktionieren, weil man doch in dem ganzen Wirtschaftsgefüge innen ist und eigentlich Geld macht und selbsttragend ist. Und also ich habe eigentlich noch die Idee, eine Plattform aufzubauen, wo man sozusagen lokale, kleine NGOs direkt finanziert von Schweizer Kleinspendern. Die Idee ist eigentlich, dass man mehr oder weniger, ich weiß auch nicht zum Start, wo irgendwie 5-6 lokale NGOs findet, wo man halt einfach irgendwie persönlich kennt oder über jemanden persönlich kennt und einfach kann vertrauen. Und dann Schweizer Kleinspender findet, wo sozusagen irgendwie monatlich einen gewissen Betrag überweisen und man das einfach den NGOs bedingungslos eigentlich überweist. Das Problem an dem ist natürlich halt, ich meine, die ganze Monitoring- und Evaluation-Systeme, die man aufbaut, sind eigentlich oft aufgebaut wegen genau Korruption, weil halt oft das Geld irgendwie in die Tasche von jemandem landet. Und die Idee ist, wie, dass man halt einfach Organisationen und Leute findet, die man echt vertraut und dann echt das Geld gibt. Und ich meine, durch das lösen wir eigentlich viele Probleme, die wir heute angesprochen haben. Ich meine, ganz Kulturschauvinismus. Ich meine, im Endeffekt gibt man halt einfach den lokalen Organisationen Geld und die müssen dann irgendwie selber wissen, was sie mit dem machen. Und es wird auch eigentlich der ganze Wasserkopf, den es in der Schweiz gibt. Also ich meine, man kann sich vorstellen, alle von uns werden in Zukunft 5.000, 6.000, 7.000 Franken verdienen und einfach irgendwie in einem Entwicklungsland leben. Und ich meine, das ganze Geld, wenn ich jetzt mal sage, eigentlich so ein bisschen verschwendet ist, geht dann halt einfach direkt sozusagen zu lokalen Organisationen.
Ja, da kann man so abschließend auch sagen, wir sind bei gewissen Themen eben ein bisschen pragmatischer geworden, haben sicher auch viele problematische Themen in dieser Branche auch jetzt erlebt und entdeckt und können gelernt. Aber ihr scheint mir eigentlich doch noch recht zwei Leute zu sein mit einem Plan.
Also es gibt
Oder könnt ihr abschließend sagen, ihr würdet das wieder machen? Also ihr seid jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir zufrieden sind. Haben wir das gemacht? Hat sich gelohnt?
Also für mich auf jeden Fall. Ich habe es vor allem extrem spannend gefunden, was Anja ganz am Anfang angetönt hat, dass das halt einfach so ein multidisziplinäres Feld ist. Also für mich war es einfach mega spannend gewesen mit den ganzen Ingenieuren, Geografen, Soziologen, Ethnologen, jetzt das Studium zu machen und halt einfach auch irgendwie von dieser Multidisziplinarität einfach auch zu lernen. Mhm. Und ich finde es einfach ein mega spannendes Thema und ich finde im Endeffekt habe ich das Gefühl, das sind mega wichtige Fragen, die wir uns da tagtäglich stellen. Also ich meine, wenn wir es wirklich schaffen, irgendwie Impact zu generieren, dann hat sich jeder Frust gelohnt im Endeffekt.
Anja, ist die Welt zu retten?
Ja, wir werden sie retten, also ganz klar. ja, mir geht es gleich. Wie gesagt, die Arbeit hat wie einfach ganz viele Facetten, wo man am besten so ein bisschen etwas darüber weiss, wenn man einen guten Job machen will und nicht zu viel Schaden anrichtet dabei. Mhm. Und ich glaube, ja, es bleibt schwierig und man kann es besser oder schlechter machen, aber ich hoffe, dass man zumindest ein bisschen weniger blind an die Sachen hergehen in Zukunft.
Mhm. Ja, dann würde ich sagen, danke euch vielmals fürs Kommen.
Ja, merci vielmals.
Danke
merci.
Euch.
Merci, dass ihr uns zugelassen habt.
Ja, vielleicht kann mir auch noch etwas sagen. Also, mir hat es wieder mal gezeigt, dass das Ganze differenziert muss angeschaut werden. Und es gibt ganz viele Faktoren, die ich überhaupt keine Ahnung habe, davon, die Einfluss haben auf das ganze Thema. Aber ich glaube, bei euch zwei ist es eine gute Hand.
Ja, nein, ich habe das auch jetzt ein sehr erfrischendes Gespräch gefunden, vor allem auch mal ein bisschen eben weg von dem Entwicklungshilfe ist doof versus Entwicklungshilfe ist das Einzige, was es gibt. Ja, mal von Informierten und Leuten vom Fach irgendwie auch mal zu hören, wo sind Probleme oder wo sind vielleicht auch Lösungen oder was sind Ansätze.
Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.